Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. So mancher verteufelt den Islam. Auf andere hingegen übt er eine unwiderstehliche Faszination aus. Zum Beispiel auf den Schriftsteller Christoph Peters.
Allahu Akbar. Als ich vor 25 Jahren in Kairo über mehrere Wochen sah, wie nicht nur mein Schwager, sondern zehntausende Menschen sich Tag für Tag auf ihren Teppich stellten, aufrecht standen, niederknieten, die Stirn auf die Erde drückten und dabei heilige Verse murmelten, merkte ich unmittelbar nach einer kurzen, peinlichen Berührung, dass ich sie um dieses Ritual regelrecht beneidete. La ilaha illallah. Es ist kein Gott außer Gott. Der Islam ist eine einfache Religion. Gott ist der vollkommen Eine, in dem und aus dem heraus alles ist. Außerhalb seiner ist nichts, nicht einmal das Nichts.
Früher war Christoph Peters Maler. Heute gehört er zu den bekanntesten deutschen Schriftstellern. Sein erster großer Erfolg war der Roman Stadt, Land, Fluss. In seinem Vortrag heute hier bei uns im Hörsaal erzählt Peters, was ihn am Islam so beeindruckt. Es ist seine eigene Geschichte, wie er streng katholisch aufwächst, wie er tief eintaucht in die komplizierten Regeln des Katholizismus und wie schwer zugänglich alles dennoch bleibt. Atheismus ist keine Alternative, findet Peters. Dafür zieht ihn der Islam an. Dessen Glaubenssätze sind viel einfacher. Die ritualisierten täglichen Gebete verleihen dem Leben einen religiösen Halt, der alles durchdringt. Im Anschluss an den Vortrag von Christoph Peters senden wir eine Reportage über Volker, einen jungen Mann aus Bayern, der zum Islam konvertiert. Christoph Peters hat seinen Vortrag am 28. Mai 2015 in Berlin gehalten, im Rahmen der Mosse Lectures. Diese Vortragsreihe wird von der Humboldt-Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit der Mosse Foundation und der Fritz-Thyssen-Stiftung organisiert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Damit ein bisschen nachvollziehbar wird, wie ein moderner Mensch, vielleicht ein noch modernerer Mensch als Mohammed Assad, dazu kommt, Moslem zu werden, bin ich in meinem Vortrag der Frage nachgegangen, warum der Islam so eine schöne Religion ist. Über eine Weltreligion im Großen und Ganzen zu sprechen, ist im Grunde unmöglich, wahrscheinlich sogar unsinnig. Schon der oberflächliche Blick auf eine Handvoll Gläubige dieses oder jenes Bekenntnisses reicht, um festzustellen, dass den hochgelehrten Scheich der Al-Azhar-Universität, den pakistanischen Wanderderwisch, der sein Leben singend und haschisch rauchend vor den Gräbern berühmter Heiliger verbringt, den anatolischen Aleviten, der des Nachts mit seinem Nachbarn beim Raki sitzt, den saudischen Religionspolizisten und den zum Dschihad nach Syrien ausgezogenen Konvertiten aus Dienstlaken nicht mehr verbindet als den Holocaust-Leugner Bischof Williamson, die Mitglieder der 12 Stämme, die ihre Kinder in dunklen Kellern verprügeln, den weltläufigen Ratsvorsitzenden der EKD, den Athos-Mönch oder den katholischen Hutu-Rebellen, der mit dem Rosenkranz um den Hals Angehöriger anderer Volksgruppen massakriert. Und diese Beispiele sind nur ein Bruchteil der Möglichkeiten, wie sich muslimischer und christlicher Glaube in individuellen Lebensentwürfen ausprägen kann. Die grundlegenden Unterschiede bei Schriftdeutung, Formulierung verbindlicher Lehrmeinungen und Organisationsstruktur der Glaubensgemeinschaften sind dabei noch gar nicht berücksichtigt, ganz zu schweigen von den sublimen Einblicken der Mystiker, die sich sprachlich kaum mehr ausdrücken lassen und deshalb oft in vielschichtigen Bildern oder als unauflösliche Paradoxien formuliert sind. Ich bin mir dementsprechend der Tatsache bewusst, dass bei nahezu allem, was ich über den Islam ausführe, jemand aufstehen und einwenden kann, er kenne einen türkischen Moslem aus Stuttgart, das sei ein sehr belesener und frommer Mann, sehe die Sache mit der Meinungsvielfalt im Islam allerdings völlig anders als ich. Oder er wird mir einen Koranschnipsel, ein Hadith, die Fatwa eines berühmten Gelehrten dieser oder jener Epoche oder Rechtsschule an den Kopf werfen, die dann irgendetwas belegen sollen. Ich würde mich im Gegenzug auf meine ägyptischen Verwandten, einen Schazileya-Scheich oder die Aussagen eines erzreaktionären Fernsehpredigers aus Katar berufen, andere Koranschnipsel und Hadiths zurückwerfen und am Ende würden wir uns gegenseitig wahlweise Beschönigung, Hetze, Geschichtsklitterung oder auch einfach nur Unwissenheit unterstellen, so wie es dieser Tage unablässig und ohne den geringsten Nutzen für niemanden in Internetforen, sozialen Netzwerken und Fernsehtalkshows geschieht. Der Islam, über den ich spreche, wird also zwangsläufig meine Interpretation dieser Religion sein. Dennoch bin ich kein Anhänger einer subjektivistischen Betrachtungsweise, die sich vorrangig auf Gefühl, Erfahrung, individuelle oder kollektive Bedürfnisse nach Spiritualität beruft, sondern ich werde versuchen, das, was mir für den Islam wesentlich erscheint, ausgehend von den Quellen der Tradition zu formulieren, freilich so, wie sie sich mir aus der Perspektive von heute darstellen. Eine andere kann ich per se gar nicht einnehmen. Tatsächlich zählt der Abgleich zwischen dem, was bei einer Religion sowohl in Bezug auf ihre Lehre als auch hinsichtlich ihrer Praxis Auslegungssache ist, und dem, was unverrückbar für alle Zeiten und Gläubigen dasteht, zu den heikelsten Aufgaben für die religiösen Institutionen ebenso wie für jeden Gläubigen. Anders als zumindest im katholischen Christentum und im Gegensatz zu dem, was moderne Islamisten behaupten, ist die individuelle Verwirklichung dessen, was einer unter Islam versteht, solange er sich innerhalb einiger weniger Eckpfeiler bewegt, allerdings legitim, wenn nicht sogar erwünscht. Die Meinungsverschiedenheiten in meiner Gemeinde sind ein Zeichen göttlicher Barmherzigkeit, lautet ein bekanntes Hadith, das wie mehr oder weniger jeder Ausspruch des Propheten Mohammed in seiner Bedeutung und Authentizität natürlich umstritten ist. Demgegenüber steht dann auch ein zweites, in dem es heißt, die Juden spalteten sich in 71 Gruppen, von denen eine in das Paradies eintritt und 70 in das Höllenfeuer. Die Christen spalteten sich in 72 Gruppen, von denen eine in das Paradies eintritt und 71 in das Höllenfeuer. Und bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, meine Gemeinde wird sich in 73 Gruppen spalten, von denen eine in das Paradies eintritt und 72 in das Höllenfeuer. Und noch ein drittes. Meine Gemeinschaft wird nicht in einem Irrtum einer Meinung sein. Darum haltet euch an die große Mehrheit, wenn ihr seht, dass es zu Meinungsverschiedenheiten kommt. Schon in der Zusammenstellung dieser drei Hadithe zeigt sich eine Eigentümlichkeit, die sich im Koran, in den überlieferten Prophetenworten und erst recht in den Interpretationen derselben immer wieder findet. Zu nahezu jeder Aussage gibt es eine andere, die ihr zumindest auf den ersten Blick diametral entgegengesetzt ist. Dennoch sagte mir mein ägyptisch-muslimischer Schwager, als ich ihn 1993 in Kairo, damals noch ziemlich ahnungslos, dafür aber voll entschlossener Vorurteile nach dem Islam fragte, der Islam ist eine einfache Religion. Diesen Satz habe ich seither so oder so ähnlich von sehr verschiedenen Muslimen gehört, darunter ein türkischer Sufi-Meister, ein kuwaitisch-wahhabitischer Missionsreisender, eine ägyptische Germanistin und ein marokkanischer Automechaniker. Ich bin mit den überbordenden Bildwerken, heiligen und klerikalen Stellvertreterhierarchien, den absoluten, am Ende aber doch immer ins Unverständliche mündenden theologischen Riesenkonstruktionen des Katholizismus aufgewachsen, und so erschien mir die Vorstellung einer einfachen Religion ziemlich verlockend. Als moderner Europäer allerdings, der versuchte, sich irgendwie durch die größte Wissensmenge beziehungsweise das größte Informationschaos der Menschheitsgeschichte zu einem belastbaren Weltbild vorzutasten, fand ich die Idee reichlich naiv. Wie sollte eine Religion einfach sein angesichts der unübersehbaren Fülle ungeklärter Fragen, die sich trotz gewaltiger Forschungsanstrengungen weltweit täglich vermehren? Ganz gleich, wo ich ansetzte in meinem Nachdenken über Wahrheit und Wirklichkeit, dahinter öffneten sich immer nur weitere Abgründe aus Widersprüchen, Verwirrungen und Unbegreiflichem. Aber auch meine zwischenzeitlichen Versuche, Atheist zu werden, waren aus Gründen, die ich nicht kenne, nicht von Erfolg gekrönt. Nach wie vor scheint mir die Welt des wissenschaftsgläubigen Materialismus noch flacher als die Erde in Form einer Scheibe. Mein muslimischer Schwager schüttelte über die Kompliziertheiten christlicher Theologie, von denen er durch den Koran und seine katholisch erzogene Frau in Ansätzen gehört hatte, ebenso den Kopf wie über die Tatsache, dass ein Katholik für jeden relevanten religiösen Akt einen Priester benötigt, der zwischen ihm und Gott vermittelt. Ich selbst hatte bereits während zahlreicher Diskussionen mit einem argumentationsstarken Zeugen Jehovas über Trinität, Gottmenschlichkeit Jesu, die Erbsünde oder die Transsubstantiation in der Eucharistie festgestellt, dass mir das christliche Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel zusehends zerbröselte. Die Einwürfe des Schwagers waren in ihrer Unmittelbarkeit tatsächlich manchmal naiv, oft aber von frappierender Logik. Und ausgehend von diesen Gesprächen begann ich, mir die Frage, auf welchen Glauben ich mich mit mir selbst gegen Ende des 20. Jahrhunderts denn wohl einigen könnte, noch einmal unvoreingenommen zu stellen, so unvoreingenommen, wie es die Sozialisation in diesen germanisch-christlich aufgeklärt agnostischen Kulturraum eben erlaubt. Dieser Prozess zieht sich seit inzwischen über 2 Jahrzehnten hin und ist weit entfernt davon, zu einem Abschluss gekommen zu sein. Eine Grundannahme steht für mich jedoch nach wie vor unumstößlich da. Ich gehe davon aus, dass diese Wirklichkeit, in der wir für eine winzige Spanne leben sind, aus einem wie auch immer zu beschreibenden geistigen bzw. göttlichen Impuls heraus geworden ist und dass sie bis ans Ende der Zeiten unablässig Kraft dieses Impulses in der Existenz gehalten werden wird, dass sie also nicht das beliebige Resultat eines dummen Zufalls ist, in dem irgendetwas zusammengewürfelt wurde, ohne dass es überhaupt Würfel gibt, geschweige denn einen, der sie wirft. Wenn ich die Urknalltheorie, den Ausgangspunkt des gegenwärtig vorherrschenden wissenschaftlichen Weltbilds, richtig deute, ohne die physikalisch-mathematischen Annäherungen an diesen ersten Bewegungsmoment auch nur ansatzweise nachvollziehen zu können, sind Materie, Zeit und Raum und damit alles, was mit unserer Wahrnehmung erfassbar ist, gleichzeitig aus einer ursprünglichen Singularität heraus ins Dasein getreten. Über diese Singularität selbst, das davor und das sie umgebende, ehe sie in diesen selbstgenerierten Prozess der Entäußerung eintrat, wissen wir nichts. Auch für die allererste Zeit nach dem Beginn gibt es keinen Beschreibungsmodus. Für mich gehören 2 weitere Komponenten in diesen Zusammenhang, die sich freilich außerhalb der Physik bewegen, nämlich Geist und Form. Ohne Geist und Form würde aus Materie, Raum und Zeit, selbst mit dem unendlichen Schub der gesamten Energie, die diesem Universum innewohnt, keine geordnete Welt werden. In der Theorie von der Universalität der Naturgesetze schimmern beide Begriffe immerhin als Ahnung durch. Die Naturgesetze wären dann so etwas wie die grammatischen Grundlagen, vermittels derer der Geist sich selbst formuliert, ohne sich bildlich gesprochen je zu erschöpfen. Sobald ich Materie, Raum und Zeit zusammen mit Geist und Form denke, befinde ich mich bereits am Rande der im weitesten Sinne religiösen Sphäre. Nehme ich dann noch die ursprüngliche Singularität, von der die moderne Physik spricht, als gegeben an, gelange ich zu einer Art kosmologischem Monotheismus. Die inhärenten Zwangsläufigkeiten der Ursache-Wirkungsverhältnisse, die das noch immer nicht gefundene Vereinigungsmodell von Quantenmechanik und klassischer Physik vielleicht eines Tages transparenter machen wird, legen die Vermutung nahe, dass alles, was in der Folge geschieht, auf eine gewissermaßen unausweichliche, in der religiösen Sprache würde man sagen, entsprechend dem göttlichen Willen ablaufende und ihn permanent verwirklichende Weise geworden ist und künftig werden wird. Denn sicherlich hätten bereits minimale Verschiebungen, was immer das im Rahmen der beinahe noch unendlichen Verdichtung am Anfang der Emanation bedeutet, innerhalb des auseinanderdrängenden Materie-Energie-Zeitraum-Geistgebildes zu einer vollständig anderen Welt geführt, in der es mutmaßlich weder Spiralnebel noch Paradiesvögel noch elektrische Zahnbürsten gegeben hätte. Im Zentrum des Islams, der sich selbst als die Vollendung des Monotheismus und damit als Vollendung jedweder vom absoluten Gott, Allah, für die Relativität des Menschen geoffenbarten Religion begreift, steht der Begriff Tawhid, Einheit, der einerseits das theologische Äquivalent zu jener ursprünglichen Singularität darstellt, Andererseits deren immerwährende, alles gestaltende Wirkmacht sowohl vollständig umfasst als auch unendlich übersteigt. Gott ist der vollkommen Eine, in dem und aus dem heraus alles ist. Außerhalb seiner ist nichts, nicht einmal das Nichts. Tawhid bildet das Zentrum des philosophischen Islam, wie ihn die mittelalterliche Mu'tazila unter Zuhilfenahme der aristotelischen Philosophie zu entwickeln versucht hat. Doch auch die Wahhabiten reklamieren den Begriff für sich, meinen damit allerdings hauptsächlich, dass jede Interpretation des Islam, die von ihrer eigenen abweicht, ausgemerzt werden müsse. Und Tawhid ist das Herz des Sufismus, der mystischen Strömungen innerhalb des Islams, deren Anhänger tendenziell der Gottesliebe einen höheren Stellenwert einräumen als dem Befolgen von Vorschriften. Der Mystiker verwirklicht auf der letzten Stufe des spirituellen Pfades noch in seiner irdischen Existenz die ursprüngliche Einheit mit dem Göttlichen, indem er erkennt, dass seine Individualität im Sinne der Abtrennung des eigenen Seins vom absoluten Sein immer eine Illusion war, entsprechend dem Koranvers, denn wir, also Gott, sind ihm, dem Menschen, viel näher noch als seine Halsschlagader. Die Entgrenzung im Erlöschen des Ichs wird im Arabischen Fana genannt. Der Gläubige realisiert in diesem Bewusstseinszustand die wirkliche Bedeutung des ersten Teils der Shahada des islamischen Glaubensbekenntnisses, La ilaha illallah, es ist kein Gott außer Gott. Mit dieser Formel ist nicht nur gemeint, dass es weder Zeus noch Baal noch Odin, weder Diego Maradona noch den alten Mann mit dem langen Bart gibt, der eine Vorliebe für Tauben hat, sondern dass es überhaupt kein eigenständiges Sein außerhalb des absoluten Seins gibt und dass dieses Sein eins ist. Anknüpfend an die skizzierten kosmologischen Modelle bedeutet es nicht mehr und nicht weniger als anzunehmen, dass Materie, Raum und Zeit eben tatsächlich gemäß dem allmächtigen Willen des Geistes zur Form im Dasein sind. Dem korrespondiert der zweite Teil der Shahada, wa Muhammadun Rasulullah, und Muhammad ist der Gesandte Gottes. Das ist im Wesentlichen alles, was man als Moslem glauben muss. Ein in verschiedenen Variationen überliefertes Hadith verspricht sogar: Wer auch immer aufrichtig La ilaha illallah sagt, wird das Paradies betreten. Demgegenüber beziffert Ludwig Ott in seinem Grundriss der Dogmatik, mit dessen Hilfe ich mich seit gut 30 Jahren über den Glauben der Kirche informiere, für den Katholizismus allein 245 Dogmen, die de fide, also zu glauben sind. Dazu kommen unzählige weitere Lehrsätze unterschiedlichen Ranges sowie die lehramtlichen Äußerungen der Päpste, die als unfehlbar gelten. Womit wir wieder bei der Behauptung meines Schwagers wären, der Islam ist eine einfache Religion. Tatsächlich klingt die Shahada so einfach, dass sie einem an die akrobatischen Diskurse der abendländischen Geistesgeschichte gewöhnten Intellektuellen in ihrer tautologischen Formulierung geradezu banal erscheint. Wir gehen im Allgemeinen davon aus, dass die Wahrheit kompliziert ist und im Zweifel von niemandem verstanden wird. Andererseits haben wir den begründeten Verdacht, dass ein Denkgebäude, das nur wenigen Spezialisten offen steht, vielleicht doch nicht das Wahre sein könnte. Historisch gesehen hat unsere Ehrfurcht vor dem Komplizierten ihren Ursprung vermutlich in den theologischen Babeltürmen, die in der Spätantike während der Überführung des Christentums aus der jüdischen Tradition in die griechische Philosophie errichtet worden sind. War den Juden nicht einmal das Aussprechen des heiligen Namens, so wie er von Gott selbst im Alten Testament geoffenbart worden war, erlaubt, ist die christliche Theologie seit den antiken Kirchenvätern geradezu besessen von der Idee, das Absolute in all seinen Verästelungen mit den Mitteln der Sprache und ihrer spezifischen, das heißt in diesem Fall griechisch-lateinischen Grammatik, auseinander zu dröseln. Es reichten einige formallogische Drehungen aus der Trickkiste der antiken Rhetorik, die nebenbei bemerkt in vielen Sprachen der Welt gar nicht funktionieren würden, um den allmächtigen und unbegreiflichen Gott des Judentums, dem gegenüber Ehrfurcht, Lobpreis und Gehorsam die einzig angemessenen Reaktionen waren, durch ein theologisches Konzeptkunstwerk zu ersetzen. Im Islam herrscht ein weitgehend akzeptiertes Verbot spekulativer Theologie. Die in jüngerer Zeit, vor allem seitens westlicher Islamverbesserer, immer wieder erhobene Forderung, die Muslime sollten sich ihrer mittelalterlichen Philosophen erinnern und deren Adaptionen griechisch-rationalistischer Konzepte wiederbeleben, knüpft an die hybride Selbstermächtigung der Kirchenväter an, freilich nicht mit dem Ziel, die Religion zu vertiefen, sondern um die Globalisierung eines Hauptprojekts der Neuzeit voranzutreiben, die Loslösung des Menschen vom ursprünglichen Bewusstsein seiner totalen Abhängigkeit gegenüber dem Absoluten. Der erste und entscheidende Schritt auf diesem Weg wurde durch die Unterwerfung Gottes unter die Regelwerke der menschlichen Grammatik gemacht. Im Koran heißt es ausdrücklich: Sprich, nein, mein Herr hat verboten, dass ihr Gott etwas beigesellt, wozu er keine Vollmacht sandte, und dass ihr über Gott etwas aussagt, wovon ihr gar kein Wissen habt. Für Ali ibn Ali Talib, Cousin und Schwiegersohn Mohammeds und letzter der vier rechtgeleiteten Kalifen, sind Tauhid und Theologieverbot denn auch untrennbar miteinander verbunden. Im Nahjul Balagha heißt es: Die Vervollständigung seiner Bestätigung besteht in seiner Einheit, Tauhid. Die Vervollständigung seiner Einheit liegt in der Aufrichtigkeit ihm gegenüber. Die Vervollkommnung der Aufrichtigkeit ihm gegenüber liegt darin, ihm keine Eigenschaften zuzuschreiben, denn jede Eigenschaft zeugt davon, dass sie nicht der Beschriebene ist, und alles Beschriebene zeugt davon, dass es anders als die Eigenschaft ist. Denn wer Allah den Erhabenen beschrieben hat, hat ihn bereits mit dieser Eigenschaft verbunden, und wer ihn damit verbunden hat, betrachtet ihn als zwei, wer ihn als zwei ansieht, hat ihn geteilt. Dementsprechend beugt sich der erste Teil der Schahada gerade in der tautologischen Formulierung der sprachlichen Unfassbarkeit des Absoluten, während dem zweiten Teil mit der Anerkennung Mohammeds als Gesandtem der Glaube bestätigt wird, dass der Absolute und Eine den Menschen nicht nur irgendwie geschaffen und dann sich selbst überlassen hat, sondern dass er über den Menschen in einem permanenten Dialog mit seiner gesamten Schöpfung ist. Dieser Dialog findet jedoch nicht unter den Vorgaben der Gelehrten statt, sondern wird über Gesandte geführt, eigens berufene Menschen, deren Begabung gerade darin besteht, von sich selbst und ihrer gedanklichen Kreativität frei und dadurch ganz durchlässig für die göttliche Botschaft zu sein. Der Koran schließt in diese Offenbarungsgeschichte ausdrücklich nicht nur die Propheten der abrahamitischen Linie bis hin zu Jesus mit ein, von denen in zahlreichen Versen die Rede ist, sondern zählt auch die, die er ausdrücklich nicht erwähnt, zum prophetischen Erbe der Menschheit. Zitat: Und wir haben schon vor dir Gesandte geschickt. Unter ihnen sind manche, von denen wir dir erzählt haben, und unter ihnen sind manche, von denen wir dir nicht erzählt haben. Wobei mehrfach darauf hingewiesen wird, dass alle diese Gesandten jeweils in der Sprache ihres Volkes gekommen sind. Auch das klingt auf den ersten Blick wie eine Selbstverständlichkeit, verdeutlicht aber, wenn man sich klarmacht, dass allen Sprachen vermittels ihrer Strukturen sehr verschiedene, letztlich nicht ineinander übersetzbare Weisen des Denkens eingeschrieben sind, noch einmal, dass die ewige Wahrheit nicht an den Exaktheitsmodus dieser oder jener Grammatik und Terminologie gebunden sein kann. Im Islam offenbart sich Gott zwar in Gestalt eines Buches, aber dieses Buch ist eben weder eine systematische Abhandlung der Prinzipien, nach denen die Welt funktioniert, noch ein Gesetzeswerk mitsamt festgelegter Sanktionen fürs Diesseits und Jenseits, sondern es schafft sich eine eigene Form, die es in der Literaturgeschichte so sonst nirgends gibt. Zumindest ist mir nie ein vergleichbarer Text begegnet. Selbst die prophetischen Bücher des Alten Testaments unterscheiden sich fundamental vom Stil und Aufbau des Korans, und auch seine Entstehungsgeschichte ist besonders. Der Koran steht nicht auf einen Schlag plötzlich da als ein abgeschlossenes Werk, das ein Autor in die Welt setzt, um eine bestimmte Botschaft, die ihm am Herzen liegt, unter die Leute zu bringen, sondern er kommt Sure für Sure, manchmal Vers für Vers, innerhalb eines 20 Jahre währenden historischen Prozesses herab, wobei er diesen Prozess sowohl auslöst, als auch begleitet, als auch reflektiert. Das hat zur Folge, dass des Öfteren Verse und ganze Passagen je nach Hintergrund und Aussageabsicht in vordergründig krassem Widerspruch zueinander stehen, was nichts anderes besagt, als dass das scheinbar Gleiche eben doch noch lange nicht dasselbe ist. Ja, dass es streng genommen dasselbe aufgrund der Einmaligkeit jedes Moments, die in der Zeitraumstruktur unserer Wirklichkeit verankert ist, gar nicht geben kann. Es müssen also bei allen Einschätzungen und Entscheidungen, für die eine Textstelle herangezogen werden soll, die aktuellen Verhältnisse berücksichtigt werden. Dementsprechend ist das Wissen um die historischen Umstände, innerhalb derer sich die Verkündigung vollzogen hat, auf der einen Seite absolut unersetzlich, auf anderen Ebenen jedoch völlig unerheblich. Die Unersetzlichkeit dieses Wissens beruht darauf, dass die gewaltige, von Bildern, Symbolen und Gleichnissen überquellende Sprache des Korans ohne den jeweiligen Kontext zu absurden Fehldeutungen führen kann. Die Nachrichten dieser Tage bezeugen es auf schreckliche Weise. Die Unerheblichkeit der historischen Umstände basiert hingegen darauf, dass eben diese Fülle und Macht der Sprache dazu führt, dass sich der Text insbesondere durch seine im weitesten Sinne ästhetische Wirksamkeit in jedem einzelnen Leser bzw. Hörer zu jeder Zeit und an jedem Ort neu entfaltet. Dem kleingeistigen Teil der menschlichen Seele, der selbst den Fragen des Glaubens am liebsten Versicherungspolicen in der Tasche hätte, fällt es freilich schwer, die scheinbare Unvereinbarkeit gegensätzlicher Formulierungen innerhalb des Korans in der Schwebe zu belassen, die doch so offenkundig intendiert ist. Gerade die Schriftfundamentalisten, die darauf beharren, alles wörtlich zu nehmen, sollte es eigentlich dazu bringen, das zu tun, wozu der Koran am häufigsten aufruft, nämlich nachzudenken und den Verstand zu gebrauchen. Denn Vieldeutigkeit ist nicht nur strukturell sprachimmanent, sondern geradezu die Bedingung ihrer Möglichkeit, komplexere Gegebenheiten zum Ausdruck zu bringen. Schon in einem, was Aufgabenstellung, Intention und Ausarbeitung anlangt, verglichen mit dem Heiligen Buch schlichten Gebilde wie dem literarischen Text, besteht die Hauptaufgabe des Autors darin, die Sprache mit vielfachem Sinn anzureichern und Nebenbedeutungen, Anklänge, Subtexte einzuarbeiten. Ob ein Text über den Autor und dessen historisch-geografische Situation hinaus Relevanz hat, hängt wesentlich von der potenziellen Unerschöpflichkeit der in den Text eingewobenen Lesarten ab. Erst sie eröffnen die Chance, dass der Text eine von zeitlichen und räumlichen Bedingtheiten unabhängige Aktualität behält. Dies gilt natürlich unendlich viel mehr für ein Buch wie den Koran, das für alle Menschen bis ans Ende der historischen Zeit, ganz gleich in welcher Region oder welchem Sozialverband sie leben, Geltung beansprucht. Der Koran ist sich dieser Problematik seiner eigenen Kontingenz durchaus bewusst. Zitat: Darin sind Verse, die eindeutig sind, sie sind die Mutter der Schrift, und andere, die mehrdeutig sind. Diejenigen, die in ihrem Herzen schwankend sind, folgen dem, was mehrdeutig ist, im Bestreben, Zweifel zu erwecken und im Bestreben, sie auszulegen. Doch niemand außer Gott kennt ihre Auslegung. Und die Festgegründeten im Wissen sprechen: Wir glauben daran, alles ist von unserem Herrn. Auf den ersten Blick kommt diese selbstreferenzielle Passage ganz einfach, geradezu simplifizierend daher. Wenn ich mir allerdings nur die verschiedenen Interpunktionen, die die 10 deutschen Übertragungen, die in meinem Bücherschrank stehen, vornehmen, anschaue, werden so verschiedene Texte daraus, dass es tatsächlich scheint, als öffnete sich auch dieser Abschnitt nur den im Wissen fest gegründeten, wobei die Frage, welches Wissen genau gemeint ist, offen bleibt. Und natürlich nimmt der Koran auch keine Kennzeichnung der einzelnen Verse hinsichtlich der Zahl ihrer Deutungsmöglichkeiten vor. Weil das Vertrauen in die unendliche Barmherzigkeit Gottes, in deren Namen alle Suren bis auf eine begonnen werden, aber offenbar am allerschwierigsten herzustellen ist, sind im Verlauf der islamischen Geschichte von bemühten Leuten immer wieder Qualifizierungen und Zählungen durchgeführt worden, mit dem Ziel, am jüngsten Tag dem Allmächtigen einen lückenlosen Nachweis der eigenen Tadellosigkeit in Glaube und Sitte überreichen zu können. Angelika Neuwirth, die derzeit vermutlich beste Kennerin der Verkündigungsgeschichte des Koran, hat allerdings erst jüngst wieder darauf hingewiesen, dass der Koran ohnehin von seiner Entstehung her ein liturgisches Buch sei und nicht dazu gedacht, heutigen Muslimen Handlungsanweisungen für ihren Alltag zu geben. Seine liturgische Bedeutung und Wirksamkeit entfaltet der Koran hauptsächlich und unablässig im Gebet, As-Salat, das nach der Shahada und neben der Armenabgabe, dem Fasten im Ramadan und der Pilgerfahrt nach Mekka die zweite der fünf Säulen ist, auf denen der Islam ruht. In einem Hadith heißt es: Gott hat dem Diener nichts Besseres erlaubt als zwei Gebetseinheiten, die er verrichtet. Das Gute wird über den Kopf des Dieners geschüttet, solange er beim Gebet verharrt, und nichts bringt den Diener Gott näher als das, was von ihm ausgegangen ist, das heißt der Koran, so wie er im Gebet rezitiert wird. Anders als wir es heute meist von religiösen Vorgaben erwarten, hat die Gebetspraxis nichts mit moralischem Verhalten zu tun und sie setzt nahezu keine Überzeugungen voraus, außer eben der, dass der Mensch, der dort steht und betet, tatsächlich glaubt, vom Absoluten gemeint und angesprochen zu sein. Das islamische Gebet ist eine sinnhaft schöne und einfache Übung, in der geistige und körperliche Abläufe harmonisch ineinandergreifen. Genau festgelegte Abschnitte wechseln sich mit variablen Einheiten ab, in denen der Beter die Suren oder Verse rezitiert, die ihm gerade passend erscheinen. Daneben gibt es ganz freie Segmente, die mit persönlichen Anliegen gefüllt werden können. Wenn man sich tatsächlich darauf einlässt, gibt es jedem Tag und damit schließlich dem ganzen Leben ein spirituelles Gerüst. Im Rahmen der Befreiung des abendländischen Individuums von religiösen Herrschaftsansprüchen hat sich bei uns die Überzeugung durchgesetzt, dass eine Religion umso besser ist, je weniger sie ins Leben der Menschen hineinreicht. Erst neulich hörte ich bei einer Erstkommunionfeier, wie der Großvater dem Kommunionkind dringend abriet, Messdiener zu werden, weil es dann nämlich sonntags nie wieder werde ausschlafen können. Man kann allerdings auch zu der Überzeugung gelangen, dass erst eine Religion, die das Leben des Einzelnen von innen durchformt, ihre befreiende Wirkung entfalten kann. Denn darum geht es ja bei aller religiösen Praxis, dass der Mensch in der Anerkennung des Absoluten Freiheit vom Relativen gewinnt und durch die Ausrichtung auf den Einen dem Diversen gegenüber gelassen wird. Womöglich hat gerade die Loslösung von der Religion dazu geführt, dass wir heutigen all den Forderungen dessen, was man früher kurz und knapp die Welt genannt hat, kaum noch etwas entgegenzusetzen haben. Selbst das persönliche Glück ist inzwischen eine Aufgabenstellung, an der wir uns permanent abarbeiten, aber nicht, indem wir uns Methoden zuwenden, die uns von uns selbst und unserem potenziell unendlichen Verlangen nach allem Möglichen lösen, wie es die meisten alten Weisheitslehren geraten haben, sondern indem wir immer neue Bedürfnisse befriedigen, von denen wir gestern noch gar nicht wussten, dass wir sie überhaupt haben könnten. Demgegenüber holt das Gebet den, der sich darauf einlässt, fünfmal täglich aus allen inneren und äußeren Knechtschaften heraus. Es öffnet Erfahrungsräume, die trotz des formalen Rahmens immer absolut einmalig und individuell sind. Es bedarf keines Klerikers, um dem liturgischen Vollzug Gültigkeit zu verleihen, noch sind bestimmte Orte dafür notwendig, es reicht ein sauberer Platz. Wer sich einsam fühlt, kann in die Moschee gehen, dem Einzelgänger steht es ebenso frei, allein zu Hause zu beten. Dennoch nimmt es auch ihn aus seiner Vereinzelung heraus und in eine weltumspannende Gemeinschaft mit hinein. Aus dem All betrachtet laufen Verneigungen und Niederwerfungen als eine Art ununterbrochene Laola-Welle rund um den globalisierten Erdball. Als ich vor 25 Jahren in Kairo über mehrere Wochen sah, wie nicht nur mein Schwager, sondern zehntausende Menschen sich Tag für Tag auf ihren Teppich stellten, aufrecht standen, niederknieten, die Stirn auf die Erde drückten und dabei heilige Verse murmelten, merkte ich unmittelbar nach einer kurzen, peinlichen Berührung, dass ich sie um dieses Ritual regelrecht beneidete. Ich stellte mir vor, was für eine ungeheure Entlastung meines permanent rotierenden Seelenapparats es bedeuten müsste, wenn ich fünfmal am Tag, gleichsam auf Zuruf und freiwillig gezwungen, den ganzen Irrsinn aus Emotionen, wichtigen Aufgaben, Überdrehungen in meinem Kopf einfach abbräche, mir kaltes Wasser durchs Gesicht jagen und mich dann für 10 oder 15 Minuten nur noch auf die Tatsache besinnen würde, dass ich hier und jetzt angesichts des Unendlichen und Immerwährenden stand, vielleicht sogar vage dankbar, dass aus der unendlichen Fülle von Menschen, die es an meiner Stadt hätte geben können, ausgerechnet mir dieses Bewusstsein mit seiner Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Reflexionsfähigkeit zugedacht worden war. Und selbst wenn immer noch alle Fragen offen wären und keine Meinung der Wahrheit entspräche, würde ich mich ohne Wenn und Aber niederwerfen, einfach weil es die angemessene Antwort wäre.
Das war der Schriftsteller Christoph Peters über seine Faszination mit dem Islam. Er hat seinen Vortrag am 28. Mai 2015 an der Humboldt-Universität zu Berlin gehalten. Nicht nur Peters fühlt sich vom Islam angezogen. Wie ihm geht es zum Beispiel auch Volker Willing. Eigentlich war er gar nicht religiös, doch dann diskutiert Volker mit einem muslimischen Freund lange und intensiv über Religion. Er lernt dessen Familie kennen, verliebt sich in die Schwester und merkt auf einmal, ich bin Muslim. Pascal Fischer hat Volker Willing besucht und für D-Radio Wissen vor einiger Zeit eine Reportage über diese Begegnung gemacht, die wir jetzt noch einmal senden.
Ich habe gedacht, was ist das? Ich habe mich ja nie mit Islam befasst. Da war ich ein bisschen platt, regelrecht geschockt.
Bernd Willing, der Vater, ein bodenständiger Einzelhandelskaufmann, identifiziert sich weniger mit Kirchen als mit dem FC Bayern.
Die Zeichen Gottes, die kriegt jeder. Und in dem Tag habe ich die Zeichen erkannt für mich und habe gesagt, Islam ist mein Weg.
Sein Sohn Volker, ein kräftiger junger Mann, der zum Islam konvertiert ist. Worauf erstmal nichts hindeutet. Volkers eine Oma war katholisch, die andere evangelisch. Sein Elternhaus ist nur mäßig religiös.
Zu Gott hatte ich eigentlich auch schon immer auf meine Art und Weise gebetet und auch immer so gedacht auch und habe auch immer gedacht, er ist da, er beschützt mich, ist bei mir und so. Ohne mich direkt dieser Religion und auch schon gar nicht den Institutionen, den Kirchen irgendwie verpflichtet zu fühlen. Wobei man schon sagen muss, dass für mich Jesus ein Vorbild war einfach, sag ich mal. Also Jesus ist einfach auch eine Art von Rebell oder Revoluzer gewesen. Ja, war bereit für seine Ideale, sein Leben zu geben. Und ja, es war für mich schon bedeutsam.
Die katholische Kirche im Heimatstädtchen Kalbach schreckt ihn schon in der Kindheit ab. Gerade als er 15 Jahre alt ist, regen ihn dann alle verknöcherten, ausgehöhlten Formen von Religion mit ihren oft seltsamen Ritualen auf. Von Gott kämen die wohl weniger als von den Menschen, argwöhnt er. Volker glaubt an Gott, fühlt sich aber nicht religiös.
Ja, ich habe erst mal gedacht, dass halt Menschen, die religiös sind, die haben irgendwie noch nicht alles durchblickt und die sind so ein bisschen zurückgeblieben und habe dann halt auch diese ganzen Vorurteile eben, die ich kannte, halt natürlich auch diskutiert. Und da habe ich natürlich irgendwie meine Position sozusagen als nicht religiöser Mensch erstmal verteidigen wollen.
Vor allem mit einem muslimischen Kumpel redet sich Volker den Kopf heiß. Der lädt ihn nach Hause ein. Dort diskutiert Volker weiter mit der ganzen Familie. Überzeugt vom Islam ist er da noch nicht, aber beeindruckt davon, wie gastfreundlich die Familie ist, wie liebevoll alle miteinander umgehen. Und dann ist da die Schwester seines Kumpels, Subiya Kasir. Irgendwann ist da mehr als Freundschaft.
Natürlich ist die Liebe ausschlaggebend gewesen, aber die Liebe zu Gott und zur Wahrheit war eigentlich eher das Ding. Ich bin in diese Familie eigentlich ziemlich stark reingekommen und das fand ich natürlich auch, schon mal hat dann das, was man so im Islam heißt, Frieden und so weiter, immer so hört, auch wirklich praktisch veranschaulicht. Und das hat mich natürlich auch dazu bewegt, zu sagen, okay, dann forsche ich mal weiter.
Vater Bernd schluckt jetzt schon, auch wenn Volker noch nicht übergetreten ist zum Islam. Aber er schwärmt vom Zusammenhalt im Hause Kasir. Volkers Eltern dagegen haben sich scheiden lassen. Der Sohn lebt beim Vater.
Ja, muss ich sagen, im Nachhinein kann ich ihn verstehen. Wir sind wahrscheinlich ein bisschen oberflächlich in der Sache und nicht so, dass der Zusammenhalt, der ist bei den Deutschen nicht mehr so, wie ich das jetzt auch bei der Familie Kasir kennengelernt habe. Es ist wirklich so, dass man dann mit offenen Armen aufgenommen wird, aber nicht nur bei der Familie Kasir, sondern überhaupt in der Gemeinde größtenteils, ja.
Aber ist der Islam für Volker das Richtige? Volker recherchiert im Internet, liest ein bisschen im Koran, spricht mit einem Imam, guckt sich eine Moschee an. In der Theologie überzeugt ihn vor allem das klare Gottesbild. Keine verschlungene, schwer verständliche Dreifaltigkeit. Stattdessen eine einfache, direkte Beziehung zu Allah.
Und das hat meinen Kopf praktisch davon überzeugt, aber letztlich ist es auch das Herz gewesen, was dann gesagt hat, okay, wenn das alles so wahr und so toll und so schön ist, dann muss es ja irgendwie auch den Menschen verändern, innerlich. Und dann habe ich angefangen halt zu beten. Also ich habe das Gebet auf Arabisch gelernt, mit deutscher Übersetzung habe ich mir dazugelegt. Und in diesem Gebet, also bin ich dann auch stark in Tränen ausgebrochen. Und ich weiß noch, ich bin dann irgendwie am nächsten Morgen aufgewacht, wusste gar nicht, ich habe mich irgendwie ins Bett wohl geschleppt dann. Also ich bin dann eigentlich eingeschlafen im Gebet auch. Am nächsten Tag habe ich gesagt, okay, alles klar, brauche nichts weiter mehr. Jetzt bin ich Muslim.
Wohlgemerkt, es ist das Jahr 2001, nach dem 11. September.
Und es kam sogar, ich sag mal schleichend, für mich überraschend. Eines Tages hat er mir gesagt, Vater, ich muss dir mal sagen, ich habe den Islam gelesen, ich habe die Tora gelesen, ich habe auch die Bibel gelesen und ich muss einfach sagen, ich fühle mich beim Islam am besten aufgehoben. Und da habe ich gesagt, naja gut, wenn du das meinst, habe das aber auch nicht so für voll genommen. Ja, ich weiß nicht, wo er es her hat, ich bin ja nicht so religiös gewesen und wie gesagt, da habe ich gedacht, es kippt sich wieder.
Anfangs nerven Bernd Willing die Regeln, dabei ist die Umstellung gar nicht so groß.
Ja, Bierchen trinke ich ja gerne. Und der Sohn, muss ich ganz ehrlich sagen, hat nie was für Alkohol übrig gehabt, schon bevor er jetzt zum Islam konvertiert ist. Hat auch früher, klar, Schweinefleisch und anderes Wurst gegessen. Aber das hat er dann gesagt, Vater, ich will das nicht, hat mir es auch begründet.
Weil Islam bedeutet nicht, man soll kein Schweinefleisch essen, man soll keinen Alkohol trinken. Das sind alles so Nebensächlichkeiten eigentlich. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass man verstanden hat, was passiert, wenn der Mensch sagt, ich bin nicht mehr gebunden an irdische Sachen, sondern ich löse mich von denen und gebe mich komplett Gott hin. Und dadurch eigentlich erst diese Freiheit entsteht, die Leute ja suchen, indem sie sich gerade von diesen Geboten und Religionen allgemein eigentlich wegbewegen wollen.
An all das gewöhnt sich der Vater. Volkers Freundin Zubia findet er nett. Irgendwann merkt der Vater, der Islam ist wohl doch keine vorübergehende Phase. Bald trägt Volker einen kleinen Kinnbart, heiratet die Freundin 2004 und nimmt ihren Nachnamen an. Aus Volker Willing wird Volker Kassir.
Ich war natürlich der Meinung, er nimmt Willing und hatte die ganze Zeit bis vor kurzem gedacht, na gut, wenn er zum Islam übertritt, muss ein Teil des Namens islamisch sein. Aber es war einfach so, dass er gesagt hat, nein, er will von Willing erstmal den Namen, hat er erstmal die Schnauze voll auf Deutsch gesagt und hat den Namen der Frau angenommen. Das war auch sehr komisch, ja. Das ist das ein bisschen, was mir bis heute ein bisschen aufstößt.
Und der Vater schaut nun genauer hin und lernt viel über die vielen Bewegungen innerhalb des Islam. Sein Sohn ist Moslem in der Reformbewegung der Ahmadiyya, entstanden Ende des 19. Jahrhunderts auf dem indischen Subkontinent. Den Begründer Mirza Ghulam Ahmad verehren die Anhänger als verheißenen Messias. Andere Muslime sehen die Ahmadiyya bisweilen als Abweichler an. Und Islamkritiker argwöhnen, es sei eine rückwärtsgewandte Bewegung, die Europa islamisieren möchte. Volker schüttelt den Kopf und erklärt, was er dem Vater schon erklärt hat.
Und was Islam im Großen und Ganzen heute für einige Menschen ist, ist nur eine leere Hülle aus Geboten, die man irgendwie anderen Leuten aufdrücken will. Und der wahre Geist, den der Islam hatte, der ist verloren gegangen. Und Ahmadiyya ist eine Reformgemeinde, die sagt, das, was der Prophet gebracht hat, das ist das, was Islam ist. Und da müssen wir uns dran orientieren. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns anziehen müssen wie vor 1400 Jahren und dann auch in irgendwelchen Höhlen oder so leben müssen, sondern es bedeutet einfach, gerade diese Prinzipien, die es damals gibt, die müssen wir heute wieder anwenden und gerade auf heute übertragen und nicht sagen, was weiß ich, damals war es alles so folklorisch rückständig, das müssen wir heute auch haben. Das ist ja das, was manche extremen Gruppen machen und die führen ja gerade deswegen eigentlich von der wahren islamischen Spiritualität vor allem weg.
Volker ist durchaus im Hier und Heute zu Hause. Er hört auch als Moslem noch Punkrock und Ska.
Und dann merkt man einfach auch, dass tatsächlich die Punkbewegung und der Islam wirklich viel gemeinsam haben, wenn es eben darum geht, klar die Wahrheit zu sagen und auch für seine Ideale einzustehen. Ne?
Heute ist Volker Kasiers kleine Wohnung schnell als muslimisch zu erkennen. Über der Wohnzimmertür ein Rahmen mit geschwungenen Lettern, die Schahada, das Glaubensbekenntnis.
Ja, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Also Niemand ist anbetungswürdig außer Allah und Mohammed ist sein Gesandter.
Im Wohnzimmer dann ein kleiner Gebetsteppich. Aber so recht weiß Volker Kasi nicht, was er mir Besonderes zeigen soll.
Aber im Prinzip, ich meine, Muslime sind auch nur Menschen. Ne?
Ich habe immer gedacht, naja, Muslime sind für sich, sich total abgegrenzt. Das war nicht so. Also ich kann dazu sagen, die Muslime, wenn ich die auf der Straße sehe, die grüßen mich und ich grüße die auch, ganz, ganz normal.
Mittlerweile fühlt sich auch Bernd Willing bereichert durch die Konversion seines Sohnes. Er wisse viel mehr über die Weltreligionen, meint er. Und er ist stolz, dass sein Sohn die eigene Religion konsequent lebt. Volker ist Mitglied beim Runden Tisch der Religionen in Fulda, einer interreligiösen Institution, und macht Internetvideos zur Koranauslegung. Und er wird bald Lehrer für Islamkunde sein.
Er lebt den Islam und das finde ich eben gut, dass er das, was er sagt, auch macht und auch nachvollzieht. Und ich muss ehrlich sagen, der Volker oder die ganze Familie, die Sobia auch, die Schwiegertochter, die gehen dabei auf, sie fühlen sich dabei wohl und es tut ihm gut. Er ist ausgeglichener, er ist einfach in seiner ganzen Art und Weise gefestigt.
Das klingt fast, als werde Bernd Willing bald auch zum Moslem. Aber nein, er winkt ab.
Nein, ich konvertiere nicht, ich bleibe beim FC Bayern.
Pascal Fischer über Volker Willings Konversion. Davor hat der Schriftsteller Christoph Peters über seine Beziehung zum Islam gesprochen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.